Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Radl Info Sendung vom Freitag, den 10. Oktober. Heute mit diesen Themen: Ein neuer Verkehrsbericht der ETH mischt die Karten in der Region Bern neu. Der Autobahnausbau im Grauholz ist wieder auf dem Tisch, der Bypass Bern Ost wird nach hinten verschoben. Der Gemeinderat ist unzufrieden. Dann, die neue Notschlafstelle für Frauen und Finterpersonen ist fast jede Nacht voll. Regelmäßig müsse man Schutzsuchende wegweisen.
Im Schnitt wahrscheinlich so 1 bis 2 Mal in der Woche.
So die Leiterin der Notschlafstelle Bettina Stocker. Außerdem die Jet-Kontrolle, eine Überwachungsmaßnahme der EU, ist vorerst gescheitert. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Es wird weitere vielleicht Kompromisse oder Anpassungen geben in der Diskussion. Und dann wird es wahrscheinlich früher als wir denken bereits wieder zum Thema werden und darüber in einer leicht abgewandelten Form diskutiert werden.
Sagt Valentin Rubin. Und zum Schluss Arbeit und Liebe. Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Das Stück Love Work vom Arnold und Komarov Wandertheater zeigt verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis.
Ich empfinde es so, dass seit den 80er Jahren der Druck in der Arbeitswelt viel größer geworden ist. Und dieser Druck, also das ist meine Erfahrung, das wirkt sich auch auf das Privatleben aus.
Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Radl Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Morgen Samstag wird in Bern in Solidarität mit Palästina demonstriert. Die Polizei kündigt dafür ein Großaufgebot an. Sarah Heinzmann mit den Details.
Der Grund für dieses Großaufgebot, die Demonstration sei unbewilligt. Die Stadt Bern habe die aufrufenden Gruppen vorgängig darum gebeten, ein Gesuch einzureichen, um eine geordnete und bewilligte Veranstaltung durchführen zu können. Diese hätten aber keinen Kontakt mit der Stadt aufgenommen. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, der erwarteten Anzahl an Teilnehmenden sowie mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen werde die Kantonspolizei Bern mit zahlreichen PolizistInnen im Einsatz stehen. Zur Unterstützung würden Einsatzkräfte anderer Kantone beigezogen. Die Demonstration findet morgen Nachmittag in der Innenstadt statt. Laut der Kantonspolizei sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.
Wir bleiben bei Palästina-Demos, wechseln aber den Kanton. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilt den Polizeieinsatz gegen DemonstrantInnen in Genf.
Konkret geht es um eine spontane Demonstration vom 2. Oktober. Laut mehr als 50 Zeugenaussagen habe die Polizei rechtswidrig und unnötig Gewalt angewendet, darunter der unbegründete Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas, Gummigeschoss und Blockaden ohne Kommunikation oder hörbare Warnungen. Dieser Polizeieinsatz habe sowohl die DemonstrantInnen als auch unbeteiligte PassantInnen gefährdet. Das kritisiert Amnesty International. Laut der Genfer Polizei kam es bei der Demonstration zu einer Festnahme. 5 PolizistInnen wurden verletzt und es gab Schäden an der Infrastruktur.
In den Kanton Bern. Auf dem Flugplatz Meiringen ist gestern Nachmittag eine größere Menge an Treibstoff ausgetreten.
Ein Teil der Flüssigkeit gelangte dabei in einen nahegelegenen Bach. Gemäß dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport handele es sich nach ersten Schätzungen um mehrere tausend Liter Dieseltreibstoff, die für den Betrieb eines Notstromaggregats bestimmt waren. Die Sicherheits- und Umweltmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Die Armee steht im engen Kontakt mit den kantonalen Umwelt- und Sicherheitsbehörden. Die Kantonspolizei Bern hat im Zusammenhang mit den zuständigen Fachstellen eine Untersuchung zur Ursache des Vorfalls aufgenommen.
Der alpine Solaranlage Morgetten scheint eine sonnige Zukunft bevorzustehen. Der Kanton Bern bestätigt die Baubewilligung.
Die Bau- und Verkehrsdirektion hat die Beschwerde gegen die geplante Photovoltaik-Großanlage der Mogatten Solar Bürgle abgewiesen. Gegen die Baubewilligung hatten mehrere Organisationen gemeinsam Beschwerde eingereicht, darunter die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, der Schweizer Alpenclub SAC und der Verein Mountain Wilderness Schweiz. Die Mogatten Solar AG will am Südhang der Bürgle, einem Gipfel der Gantrisch-Kette, auf einer Fläche von über 7 Hektaren Photovoltaikanlagen bauen. Der Entscheid kann innerhalb 30 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern angefochten werden.
Der Gift-Notruf Tox Info Suisse ist vorerst gerettet.
Der Bund leistet nun erste Übergangshilfen. Bis Mitte nächsten Jahres laufe der Betrieb weiter, das berichtet der Blick gestern Abend. Langfristig ist der Notruf aber noch nicht gesichert. Die Stiftung Tox Info hofft auf eine Finanzspritze durch das Parlament. Unter der Nummer 145 berät medizinisches Personal zu Unfällen mit Giftstoffen und Chemikalien. Über 40.000 Personen haben im vergangenen Jahr beim Giftnotruf angerufen. Seit 2020 macht der Notruf aber finanzielle Verluste. Im Juli diesen Jahres wurde bekannt, dass die finanziellen Ressourcen bald aufgebraucht sind.
Ins Ausland. Die Hamas und Israel bereiten sich auf die Umsetzung des Waffenstillstands vor. Israel zieht Truppen aus Gaza zurück, vertriebene Familien verschieben sich in den Norden des Gebiets. Das berichtet Al Jazeera. Zuvor hatte die israelische Regierung die erste Phase eines Waffenstillstands gebilligt. Dabei sollen im Rahmen Gefangene ausgetauscht und Israel sich auf Teilen des Gazastreifens zurückziehen.
Details darüber, wie sich dies in einen umfassenden Plan für einen dauerhaften Frieden einfügt, ist jedoch noch unklar.
Und eine Nachricht aus der Kultur. Laszlo Krasznahorkai gewinnt den Literaturnobelpreis.
Der ungarische Schriftsteller gilt als Meister der Apokalypse. Seine Werke sind komplex, düster und warnen vor totalitären Herrschern. Auf der Liste der Wettquoten stand sein Name schon lange weit oben. In den vergangenen Jahren verblüffte das Nobelpreiskomitee in Stockholm die Literaturwelt immer wieder mit unerwarteten Entscheidungen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Am Wochenende bleibt es herbstlich und trocken. Morgen Vormittag etwas bedeckt, gegen Nachmittag zeigt sich die Sonne bei Höchstwerten von 15 Grad. Ähnlich auch am Sonntagvormittag, der Himmel ist zunächst bedeckt. Ziemlich sonnig und trocken wird es dann gegen den Sonntagnachmittag.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein neuer Verkehrsbericht der ETH mischt die Karten der Schweizer Verkehrspolitik neu. Ein Gutachten im Auftrag des Bundesrats kritisiert, dass eine einheitliche Strategie für die wichtigste Bahnachse des Landes fehlt. Der Bericht hält auch fest, welche Verkehrsprojekte bis 2045 priorisiert werden sollen. Dabei ist die Region Bern ganz zentral betroffen. Der Autobahnausbau im Grauholz ist wieder auf dem Tisch. Der Bypass Bern Ost wird nach hinten verschoben. Der Gemeinderat ist unzufrieden. Sarah Heinzmann berichtet.
Eigentlich war der Autobahnausbau im Grauholz vom Tisch. Im letzten November hatte das Schweizer Stimmvolk den Ausbau von 6 Autobahnabschnitten abgelehnt, darunter auch jener im Grauholz. Nun nimmt der ETH-Professor Ulrich Weidmann diesen Ausbau wieder aus der Schublade. Die Autobahn soll auf 8 Spuren ausgeweitet werden, spätestens nach 2045, wenn finanziell möglich, aber bereits früher. Das steht so in einem gestern veröffentlichten Bericht im Auftrag von Bundesrat Rösti. Der Autobahnausbau im Grauholz sei ein eklatanter Widerspruch zum Volkswillen. Das kritisiert Markus Heinzer, Präsident des Vereins Spurwechsel. Bundesrat Rösti zeige einmal mehr, dass er demokratische Prozesse gering schätze und seine politische Agenda verfolge. Sanftere Töne schlägt der Gemeinderat Matthias Ebischer an. Er gehe davon aus, dass der Bundesrat auf den Volkswillen höre. Er weist aber darauf hin, dass die Stimmenden in der Stadt Bern den Autobahnausbau gar mit 75% Nein-Stimmen abgelehnt haben, so Ebischer gegenüber der Zeitung Der Bund. Klar enttäuscht zeigt sich der Berner Gemeinderat jedoch über den Vorschlag, das Projekt Bypass Bern Ost nach hinten zu verschieben. Das Projekt verlangt einen Autobahntunnel zwischen der Schlosshalde und der Gemeinde Muri. Das Projekt ist für Weidmann aber langfristig wenig prioritär. Der Gemeinderat widerspricht. Eine Verlegung der A6 aus den innenstädtischen Quartieren in einen Tunnel böte eine einzigartige Chance für eine Stadtreparatur. Der Gemeinderat bedauert das Ergebnis ausdrücklich und fordert das UVEC auf, an der Realisierung des Projekts Bypass Bern Ost festzuhalten. Der Gemeinderat wird für den Bypass kämpfen, so Ebischer gegenüber der Zeitung Der Bund. Damit ist er nicht allein. Auch die Gemeinde Muri äußert scharfe Kritik am Bericht. Raumplanerische Aspekte seien zu wenig stark gewichtet. Der Bericht werde dem Vorhaben nicht gerecht und eigne sich nicht für eine Beurteilung des Bypasses Bern-Ost, so die Gemeinde Muri. Aus der Region Bern ist die Nachricht an den Bundesrat klar. In puncto Verkehrspolitik müsse dieser noch einmal über die Bücher.
Rabe Info.
Ein sicheres Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, das ist in Bern nicht für alle selbstverständlich. Die Zahl der Obdachlosen steigt in der Stadt Bern kontinuierlich an, das sagen Zahlen der Stadt. Die bestehenden Notschlafeinrichtungen sind voll. Seit Juni gibt es einen sicheren Ort, speziell für Finta-Personen, also Frauen sowie non-binäre, trans-, intergeschlechtliche und Agender-Personen. Wo steht die Einrichtung nach 3 Monaten? Sarah Heinzmann berichtet.
Die Notschlafstelle für Frauen und Finta-Personen ist idyllisch gelegen, in einer ruhigen Nebengasse in der Lorene, umgeben von einem wuchernden Garten. Das alte Haus ist zwar etwas marode, aber lichtdurchflutet und nach den ersten 3 Monaten schon voller Leben. Die Notschlafstelle bietet Schutz für Frauen und Finta-Personen. Für 1, 2 oder mehrere Nächte, aber nicht länger als 3 Monate. Das Leben auf der Gasse ist für Frauen und Finta-Personen nämlich strapazierend. Sie werden öfter Opfer von sexualisierter Gewalt und fühlen sich in anderen Notschlafstellen unsicherer. Deswegen hat die Stadt Bern diese provisorische Notschlafstelle für Frauen und Finta-Personen eingerichtet, als Pilotprojekt, um zu schauen, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt. Nach 3 Monaten zeigt sich, diese gibt's. So Bettina Stocker, die die Notschlafstelle leitet.
Wir hatten vom ersten Tag an Menschen, die uns gefunden haben, die bei uns angefragt haben für einen Notschlafplatz. Und ja, eigentlich in der ersten Woche so 5 bis 7 Eintritte und von da an fortlaufend mehr, bis wir Ende Juli voll waren.
Alle 18 Betten sind in der Notschlafstelle Nacht für Nacht besetzt. Sie müssten regelmäßig Menschen auch abweisen.
Im Schnitt wahrscheinlich so 1 bis 2 Mal in der Woche.
Das fällt Ihnen sehr schwer, so Bettina Stocker. Der Ausblick auf den kommenden Winter mache ihr Sorgen. Das Angebot der Notschlafstelle sei also dringend nötig, der Bedarf gegeben. Problemlos könnte man noch mehr Betten besetzen.
Die Nachfrage ist da. Wie gesagt, wir müssen Leute abweisen. Wir müssen regelmäßig Leute abweisen. Und von dem her, ja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, könnte mehr sein, aber es ist immerhin 18 Plätze.
Die 18 Plätze bieten mehr Komfort als herkömmliche gemischte Notschlafstellen. Die KlientInnen erhalten mehrheitlich ein Einzelzimmer und sie können auch tagsüber in den Zimmern verweilen. Auf den Stockwerken teilen sie sich eine Küche und ein Bad, fast schon wie in einer WG. Sehr unterschiedliche Menschen würden dieses Angebot nutzen, so Bettina Stocker.
Von Menschen, die schon lange auf der Gasse wohnen und lange keine Wohnung mehr haben, bis zu Menschen, die aktuell aus einer Wohnung gehen mussten, weil sie aufgrund von häuslicher Gewalt gefährdet waren und eine andere Unterkunft suchen. Ziemlich bunte Gruppe von Leuten, die ihr Arbeitsverhältnis verloren haben, damit das Personalzimmer. Ja.
Der Mietvertrag für die Finta Notschlafstelle ist befristet auf Ende April nächsten Jahres. Nun sucht die Stadt zusammen mit der Heilsarmee nach einer Anschlusslösung. Im jetzigen Haus kann die Notschlafstelle nämlich nicht bleiben. Das Haus sei in einem renovationsbedürftigen Zustand. Die Kosten dafür seien zu hoch, so die Stadt auf Anfrage. Zudem sei das Haus auch nach einer Sanierung nicht hindernisfrei zugänglich und das sei für eine Notschlafstelle wichtig. Daher werde ein Kauf der Immobilien nicht weiterverfolgt. Die Stadt prüfe derzeit aber mögliche andere Standorte für ein dauerhaftes Angebot. Zum jetzigen Zeitpunkt stehe jedoch noch keine Nachfolgelösung zur Verfügung. Frage an Bettina Stocker: Was genau wird denn eigentlich gesucht?
Ja, ein Haus, das genug groß ist, um 18 Personen plus ein Team unterzubringen. Idealerweise mit einer soliden Grundsubstanz, damit wir nicht zu viele Wasserschäden haben. Das macht das eben etwas schwierig in einer Notschlafstelle. Sonst sicher zentral gelegen ist uns wichtig, damit unsere KlientInnen zu Fuß zu uns kommen können. Ja, und wenn noch etwas Außenbereich vorhanden ist, Balkon, dann sind wir schon ziemlich zufrieden.
Allgemein sind die Notschlafstellen jetzt schon oft voll belegt. Was bedeutet das für den kommenden Winter? 20 zusätzliche, temporäre Notschlafplätze sollen das Regelangebot im Winter ergänzen. Das erklärt die Leiterin des städtischen Sozialamtes, Claudia Henzi. Diese temporären Plätze richten sich nicht nur an Frauen und Finta-Personen, sondern an alle, die ein warmes Dach über dem Kopf brauchen. Wo genau diese Plätze eingerichtet werden, sei aber noch nicht klar, so Claudia Henzi. Seit 3 Monaten läuft nun schon das Pilotprojekt der Finta Notschlafstelle. Klar ist, man möchte sie schon jetzt nicht missen.
Ja, es braucht diesen expliziten Raum für Finta-Personen.
Rabe Info.
Die Europäische Union wollte ursprünglich mit der Einführung der Chat-Kontrolle Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch schützen. Doch DatenschützerInnen schlugen Alarm. Nächste Woche hätte der Europäische Rat über die Einführung der Chat-Kontrolle abstimmen wollen. Weil Deutschland sich dagegen ausspricht, hat der Beschluss keine Aussicht auf eine Mehrheit. Die Abstimmung wird vertagt, doch das Thema bleibt aktuell. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Wann immer man ein Foto oder Video per WhatsApp oder Signal verschickt, scannt der Staat die Daten und sucht nach bestimmten Inhalten. Und das noch bevor es Ende zu Ende verschlüsselt wird. So sollte die Chatkontrolle funktionieren. Weshalb DatenschützerInnen dies kritisieren, erklärt Markus Reuter von netzpolitik.org gegenüber Deutschlandfunk am 6. Oktober.
Das grundsätzliche Fehlerhafte an der Chatkontrolle ist, dass ich quasi auf Millionen von Menschen, mindestens in der EU sind das 450 Millionen Menschen, die stelle ich erstmal unter Generalverdacht und schaue auf all diese Handys drauf und scanne dort, ob ich irgendwie Material, bestimmte Inhalte finde. Das schafft eine Infrastruktur, eine technische, mit der ich alle Inhalte quasi scannen kann. Was heute dann jetzt sich gegen Darstellung von Kindesmissbrauch richtet, kann bei autoritären Regierungen schnell ganz was anderes sein. Das Protestvideo einer Demokratiebewegung oder ähnliches.
So sieht das mittlerweile auch das deutsche Bundesministerium für Justiz. Am Mittwoch, dem 8. Oktober, vermeldet die Bundesjustizministerin Folgendes. Anlasslose Chatkontrolle müsse in einem Rechtsstaat tabu sein. Private Kommunikation dürfe nie unter Generalverdacht stehen. Solchen Vorschlägen werde Deutschland auf EU-Ebene nicht zustimmen. Diese Entscheidung der deutschen Regierung folgte auf breiten Protest. Auch die Debatte von gestern Donnerstag im Deutschen Bundestag zeigte, dass eine Mehrheit gegen diese Überwachungsmaßnahme ist. Somit wird weiter über die Modalitäten einer europaweiten Überwachungsmaßnahme diskutiert. Welche Auswirkungen diese Entscheidung der EU auf die Schweiz hätte, weiß Valentin Rubin von Reporter ohne Grenzen Schweiz.
In der Schweiz selbst hätten die Userinnen und User von solchen Dienstleistern, also von WhatsApp, Facebook, Signal oder Threema, die wären auch unmittelbar betroffen, denn die Verordnung der EU sähe vor, dass eine solche Chatkontrolle auf diese Dienstleister angewendet werden müsste, unabhängig davon, wo sich die Personen, die diese Dienste verwenden, befinden. Also das heißt, es würde auch die Userinnen und User in der Schweiz betreffen.
Rubin sieht indes für Medienschaffende und andere Berufsleute große Schwierigkeiten, sollte die Chatkontrolle eingeführt werden.
Medienschaffende, aber auch Whistleblowerinnen, Whistleblower, Informanten oder weitere exponierte Persönlichkeiten, gefährdete Persönlichkeiten aus der Gesellschaft oder der Wirtschaft oder der Politik, die sind stark darauf angewiesen, dass die Kommunikation verschlüsselt abläuft, die auf diesen digitalen Kanälen läuft, dass niemand die Nachrichten einfach mitliest. Das ist dasselbe wie beim Briefgeheimnis. Wenn ein physischer Brief verschickt wird, dann ist das nur für den Empfänger bestimmt. Und diese End-zu-End-Verschlüsselung, die soll das eigentlich im digitalen Bereich regeln. Und wenn das dann aufgebrochen werden würde, dann wäre das natürlich ein massiver Schlag für investigative Recherchen, die mit vertraulichen Daten operieren.
Im Europäischen Rat braucht es die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen. Deutschland war das Zünglein an der Waage. Dass jetzt die Abstimmung im Europäischen Rat verschoben wird, heiße jedoch nicht, dass das Thema vom Tisch sei.
Auf der EU-Ebene wird schon seit 3 Jahren darüber diskutiert. Diverse Anpassungen sind bereits geschehen und es wird weitere, vielleicht Kompromisse oder Anpassungen geben in der Diskussion. Und dann wird es wahrscheinlich früher als wir denken bereits wieder zum Thema werden und darüber in einer leicht abgewandelten Form diskutiert werden.
Radio Info. Kultur.
Care-Arbeit. Familie, Liebesbeziehungen, Freundinnenschaften. Wie stehen diese Dinge zur Arbeit, zu Zeit und was hat Klassismus und Körper damit zu tun? Die KünstlerInnen Ilja Komarow und Trixa Arnold beschäftigen sich mit diesen Themen. Das Stück Love Work ist ein mehrjähriges, performatives Projekt von Arnold und Komarow Wandertheater. Es setzt sich mit dem Verhältnis zwischen dem Liebesleben und der Arbeitswelt auseinander. Ich habe Ilja Komarow und Trixa Arnold im Tuschotheater vor der Aufführung gestern besucht und ich wollte von ihnen wissen, warum sie sich genau mit Arbeit und Liebe beschäftigen.
Wir sind seit 34 Jahren ein Paar und wir arbeiten eigentlich auch seit 34 Jahren zusammen. Also bei uns greifen diese Welten extrem ineinander. Und es hat aber auch damit zu tun, dass wir haben vor ein paar Jahren Karl Marx das Kapital als Musical auf die Bühne gebracht. Wir haben uns sehr viel mit Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt und ich empfinde es so, dass seit den 80er Jahren der Druck in der Arbeitswelt viel grösser geworden ist und dieser Druck, also das ist meine Erfahrung, das wirkt sich auch auf das Privatleben aus.
Ihr habt bereits ein Jahr davor begonnen mit der Recherche, ihr habt mit verschiedenen ExpertInnen und Personen zusammen untersucht, was sind unterschiedliche Perspektiven, was sind das für Stimmen und Menschen, die da ihre Expertise, ihre Erfahrung geteilt haben?
Also es ist ganz unterschiedliche Leute. In Zürich haben wir Workshops gemacht zu verschiedenen Themen eigentlich in diesem Bereich. Also zum Beispiel Sexualität und Arbeit, Pflege. Da haben wir mit 2 polnischen Frauen, die 24 Stunden Pflege leisten, gesprochen. Und Sarah Schillige, die Frau sensibilisiert auf Arbeitsbedingungen und für sie kämpft auch. Wir waren dann später in Manchester in England und Rotterdam und zum Beispiel in England, das ist sehr spannende Traditionen überhaupt im Arbeitswelt, Arbeitsbedingungen, sie sind viel aktiver und fortgeschrittener in Sachen Klassismus zum Beispiel. Dann in Pakistan waren wir letztens mal und da unsere Partnerinnen haben auch Workshops durchgeführt mit Leuten und mit Bedingungen geredet, mit Migrantenarbeitern, die Leuten, die in Golfregion gehen, für Jahrzehnte arbeiten und das sind sehr spannende Gespräche.
Ihr arbeitet mit den Erinnerungen von diesen Menschen und von euch. Welche Rolle nehmen Erinnerungen ein?
Wir bieten ja eigentlich einen offenen Raum und laden die Leute ein, zu erzählen. Und eigentlich war auch die Idee, dass wir über Utopien sprechen, aber es war vielmehr wirklich aus der Erinnerung sprechen. Und schlussendlich hat das dazu geführt, dass der Abend einen Bogen macht über 100 Jahre. Also dass wirklich Erzählungen sind aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich bin selber die Tochter eines Arbeiters und einer Hausfrau. Und in England ist das Thema für Klassismus einfach viel größer. Also wir hatten da wirklich sehr viele Teilnehmende an den Workshops, die von ihren Erfahrungen mit ihren eigentlich immer komplett überarbeiteten Eltern erzählt haben. Und ich habe da auch so beim Zusammenstellen der Geschichten, also bei dem, was wir jetzt auf der Bühne erzählen, natürlich ein bisschen den Fokus darauf gelegt.
Das, was man auf der Bühne sieht und hört, es ist eigentlich ein Text. Trix hat den Text geschrieben. Es ist eine Biografie von vielen. Es sind alle diese verschiedenen Erinnerungen zu einem Text gebaut.
Liebe und Arbeit seien die Eckpfeiler der menschlichen Existenz. Das sagen Menschen, zu denen wir wirklich aufschauen.
Wer sind diese Menschen, die das sagen?
Jemand hat das geschrieben, dass Liebe und Arbeit seien die Grundpfeiler der menschlichen Existenz. Das habe eine Person gesagt, zu der sie wirklich aufschaue, diese Person, die das erzählt hat. Und ich glaube, das ist schon für viele Menschen so. Wir sammeln zwar individuelle Erzählungen, aber uns interessieren eigentlich verbindende Erzählungen. Also, dass ich dann dieses behauptete Narrativ, diese Biografie von vielen geschrieben habe, das hat auch damit zu tun, dass all diese Texte, die zusammenkommen über diese Veranstaltungen, die stehen nicht im luftleeren Raum. Die gehen Beziehungen ein zueinander. Meine Aufgabe war, dass ich diese Beziehungen wahrnehme und denen einen Ausdruck gebe. Aber ich glaube, unsere Arbeit ist, um ein bisschen Widerstand zu leisten gegen diese totale Individualisierung und dieses Ich auf allen Kanälen. Und ich glaube, das ist auch mit diesem Thema, die Liebe ist etwas, was im besten Fall alle Menschen erfahren und Arbeit ist etwas, was sehr viele Menschen tun müssen, um überhaupt überleben zu können. Und da ist so viel, was uns eigentlich miteinander verbindet.
Mit diesem Stück Love Work gibt ihr Denkanstöße. Wie kann man kreativer leben? Wie kann man fürsorglicher arbeiten? Gehen die Besuchenden mit Antworten raus, nachdem sie das Stück gesehen haben?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, viele Besucher reagieren eher so, ah ja, wir sind wirklich in diesem Hamsterrad. Wir hätten gerne das Augenmerk mehr darauf gelegt, was sind denn überhaupt die Utopien, aber ich glaube im Moment, es ist total schwierig. Das, was mir extrem gefällt, was jemand dazu gesagt hat, ich werde nicht so viel arbeiten wie meine Eltern, ich werde meine Freunde treffen, wo ich will und wann ich will und ich werde mit ihnen reden, ohne auf die Uhr zu schauen. Das ist eine Art von Utopie, dass man die Zeit vergessen kann.
Ich würde vielleicht so sagen, also wir geben keine Ratschläge, aber ich glaube oder mindestens hoffe ich, also dass dieser Abend so eine Atmosphäre kreiert, dass Leute ein bisschen runterfährt und nachdenklich macht. Und das ist eigentlich erster Schritt, um etwas im Leben zu verändern und auf diese Verhältnisse schauen. Was ist unsere Arbeitswelt und unser Liebesleben?
Musik. Das Stück Love Work von Arnold und Komarov Wanda Theater ist heute und morgen noch im Toschow-Theater zu sehen, jeweils um 20.30 Uhr. Es gibt auch eine englische Version des Stückes, das mit Kopfhörern gehört werden kann.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 10. Oktober. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen und diese können als Podcast nachgehört werden. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Wir sind am Montag wieder zurück mit dem aktuellen Rabe-Info. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.